Der heutige Text ist aus dem Psalmen, Psalm 51, und ich werde aus der Luther-Übersetzung lesen. Der Psalm ist überschrieben mit einem Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern.
Guten Morgen. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist ein Zitat aus Psalm 51. Diesen Vers haben wir ja gerade gehört. Und dieser Vers hat mich sehr berührt, als ich ihn vor ein paar Tagen gelesen habe. Da habe ich nach einem Thema gesucht für die Predigt heute. Und da habe ich mir gedacht, genau darüber muss ich heute predigen. Darüber, dass Gott uns nicht zurückweist, wenn wir ein geängstetes und zerschlagenes Herz haben. Und das ist auch ganz wichtig, weil sich Christen nämlich immer wieder fragen, ist Gott mir wirklich gnädig? Vielleicht stellt sich der ein oder andere von uns jetzt auch gerade diese Frage, ist mir Gott wirklich gnädig? Oder was muss ich tun? Was muss ich tun, damit Gott mir vergibt, damit ich bei ihm sein kann? Was muss ich machen, damit er mir die schwere Last abnimmt, die ich mit mir herumschleppe? Die Last meiner Schuld. Ich habe so viel zu bekennen. Ich mache immer wieder Fehler und ich begehe Sünden. Kann mir Gott überhaupt gnädig sein? Das sind Fragen, die einen zur Verzweiflung treiben können. Oder andersrum, man ignoriert sie, man ignoriert seine Sünden, geht drüber hinweg, weil man sich nicht traut, mit Gott darüber zu sprechen und sich selbst einzugestehen, dass man ein Sünder ist. Das fällt auch schwer zu sagen, ich bin schuldig. Das fällt wirklich schwer. Besonders heutzutage wollen wir Menschen das nun ganz und gar nicht. Denn wir sind doch gut. Jeder ist doch ein guter Mensch. Das ist so, das höre ich immer wieder und so denken viele. Über Sünde sprechen bloß nicht. Das ist doch alter Kram, sagen viele, aber das ist falsch. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das sagt Gott in der Bibel. Nix mit, wir sind alle gut, wir sind alle schlecht. Punkt. Das sagt Gott in der Bibel. Ein vernichtendes Urteil über jeden einzelnen Menschen. Und wenn wir ehrlich sind und in uns hineinschauen, schonungslos, ohne Scheu, da sehen wir viel Böses, ob wir uns das eingestehen wollen oder nicht. Böses in Gedanken besonders, aber auch in Taten. Eigentlich müssten wir uns über einiges schämen, aber wir ignorieren das allzu häufig. Oder andersrum, wir sehen es und verzweifeln und sind voller Angst und vielleicht auch Bitterkeit, weil wir nicht das sein können, was wir wollen. Und wir denken, kann Gott mir vergeben? Genau darum soll es heute gehen. David sagt im Psalm 51, ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist ein schönes Wort. David, wir kennen ihn, oder für alle, die ihn noch nicht so gut kennen, ein König Israels, seine Geschichte steht im Alten Testament. Und er ist ein Vorfahr von Jesus Christus. Aber zuerst muss ich über einen Mörder sprechen. Das klingt wie so ein Bruch. Geängstetes Herz, König David und Mörder. Das stimmt aber nicht, das ist kein Bruch, das gehört nämlich zusammen. Und das auch lernen wir im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Schauen wir aber erstmal auf die ersten 5 Verse im Psalm 51, den Philipp uns gerade vorgelesen hat. Psalm 51, die ersten 5 Verse. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Soweit das Zitat. Was war denn da geschehen, dass David das zu Gott sagt? David ist doch der Mann nach Gottes Herzen, so wird er in der Bibel mehrmals genannt. Der von Gott eingesetzte König von Israel, der auf den Herrn vertraut, der Goliath, den Riesen, besiegt hat. David gegen Goliath ist ein Sprichwort geworden. Dieser Mensch, der Gott vertraut, was hat er getan? Das wird im ersten Vers deutlich. Da steht, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Heute würden wir sagen, nachdem er mit Bathseba geschlafen hatte. Was da geschehen ist, das steht im zweiten Buch Samuel, Kapitel 11 und 12. Das ist der Hintergrund von Psalm 51. Beide Stellen sollte man eigentlich zusammenlesen, um zu verstehen, was im Psalm 51 wirklich steht. 2. Samuel, Kapitel 11 und 12. Und ich lese ab Kapitel 11, Vers 1. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen und sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, schlief er bei ihr. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Da lesen wir es. Der große König David, der Mann nach Gottes Herzen, schläft mit der Frau eines anderen Mannes. Begeht Ehebruch. Weil er sie gesehen hat, das hat seine Begierde geweckt. Und jetzt kann ich mir richtig vorstellen, wie er da auf dem Dach seines Palastes spazieren geht und dann sieht er Bathseba und hat nur noch Augen für diese Frau. Ich will sie unbedingt für mich haben, denkt David. An Gottes Gesetz denkt er da nicht. Er ignoriert es einfach. Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist das sechste Gebot. Das hat Gott Mose auf dem Berg Sinai gegeben und David kannte das ganz genau. Er ignoriert es. Dieses Gebot ist auch für uns heute gültig, für alle Menschen und für David auch. Er setzt sich drüber hinweg und nimmt sich Bathseba einfach. Er schickt seine Boten und lässt sie holen. Er ist ja schließlich der König, er kann das einfach tun. Und dann passiert es, Bathseba wird schwanger von David. Und ihr Mann ist gar nicht da, der ist im Krieg, der kann nicht der Vater sein. Wenn sie das Kind jetzt austrägt, wird alle Welt sehen, dass sie Ehebruch begangen hat. Und diejenigen, die David kennen, werden wissen, dass David auch Ehebruch begangen hat. Für Bathseba würde das das Todesurteil bedeuten. Im dritten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 10 steht, wer die Ehe bricht mit jemandes Weibe, der soll des Todes sterben, beide, Ehebrecher und Ehebrecherin, darum, dass er mit seines nächsten Weibe die Ehe gebrochen hat. Todesurteil nach Gottes Willen. David ist der König. Wahrscheinlich hätten seine Untertanen ihn nicht getötet. Er ist der König. Aber Bathseba hätte sich nicht schützen können. Sie wäre getötet worden. Oder sie wird jetzt getötet. Das Kind ist der Beweis. Für jeden sichtbar. Und da steht David nun da mit einem riesengroßen Problem, dass er sich selbst und Bathseba eingebrockt hat. Was tut er jetzt, der Mann nach Gottes Herzen? Versucht er die Flucht nach vorne? Bekennt er jetzt seine Schuld? Oder vielleicht lässt er auch Bathseba heimlich irgendwo hinbringen, wo sie niemand mehr kennt und wo sie das Kind in Ruhe austragen kann? Als König könnte er das natürlich alles veranlassen. Nein, macht er nicht. Er lässt sich eine List einfallen. Er lässt Bathsebas Mann holen, Uriah, aus dem Krieg von der Front. Uriah, der für ihn kämpft. Den lässt er jetzt holen. Er soll nämlich nach Hause kommen und mit seiner Frau ganz schnell schlafen. So kann Bathseba später behaupten, das Kind sei von ihrem Mann und alles wäre gut. So denkt David, der Ehebruch wäre vertuscht. Aber was tut der tapfere Soldat Uriah? Er kommt natürlich, er muss ja seinem König Folge leisten, er geht aber gar nicht nach Haus, sondern schläft mit seinen Kameraden draußen vor der Tür vom Königspalast. Ich lese weiter aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 11, ab Vers 11. 2. Samuel 11, 11. Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und Joab, mein Herr und meines Herrn Knechte, liegen auf freiem Felde. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. David sprach zu Uriah, bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. So blieb Uriah in Jerusalem an diesem Tage und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, dass er bei ihm aß und trank und machte ihn trunken. Aber am Abend ging er hinaus, dass er sich schlafen legte auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Soweit dieses Zitat. Nichts hilft. David macht Uriah sogar betrunken, damit der sein Pflichtgefühl vergisst und dann doch noch zu seiner Frau geht. Wenn man betrunken ist, macht man ja viel, ne? Folgt seinen Begierden und Leidenschaften. Aber das wirkt auch nicht. Uriah schläft weiter bei seinen Kameraden. Was soll David jetzt machen? Sein schöner Vertuschungsplan ist gescheitert. fragt er jetzt vielleicht Gott, was er machen soll. Erinnert er sich an Gottes Gebot? Kehrt er um? Nein. Davon steht nichts in der Bibel. Nein. Jetzt wird er zum Mörder. Es wird noch schlimmer. Ich lese weiter ab Vers 14. Am Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber in dem Brief: Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihn zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah an den Ort, von dem er wusste, dass dort streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen etliche vom Volk, vom Knechte Davids, und Uriah, der Hittiter, starb auch. Furchtbar. Ahnungslos überbringt Uriah seinem General den Brief, der für ihn den Tod bedeutet. Er weiß von nichts. Und er fällt im Kampf durch die Intrige seines Königs, für den er kämpft. Er kämpft für seinen König und der lässt ihn töten. Und dieser intrigante, mörderische, ehebrecherische König ist David, der Mann nach Gottes Herzen. Und das passt jetzt wirklich nicht mehr zusammen. Was David macht, das ist doch so schlimm. Schlimmer geht es nicht. Erst Ehebruch, dann Mord. Er lässt seinen treuen Soldaten Uriah umbringen, um seinen Ehebruch zu vertuschen. Denn nach Urias Tod, da nimmt er sich Bathseba. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. So endet dieses Kapitel mit diesem Vers. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Also immer wenn ich das lese, läuft es mir kalt den Rücken runter. David, der Sünder, seine Schuld bleibt nicht unentdeckt. Denn der Prophet Nathan kommt zu David und sagt ihm auf den Kopf zu, was er getan hat. Gott hat alles gesehen und jetzt kommt auch alles ans Tageslicht. Ich lese aus dem 12. Kapitel, 2. Samuel 12, Abvers 9. 2. Samuel 12, Abvers 9. Warum, sagt Nathan, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, das du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause. Soweit. Und genau das ist die Situation, als David im Psalm 51 schreibt. Das ist der Hintergrund. Der König, dem Gott so viel geschenkt hat, hat schwer gesündigt. Jetzt erkennt David seine Schuld. Er ignoriert sie nicht länger, er sieht sie in voller Bosheit und bekennt sie Gott ganz offen. Er sagt im Psalm ab Vers 4, Psalm 51, ab Vers 4, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Er bekennt seine Schuld. Er bittet Gott, entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Und das ist jetzt sehr interessant. Hyssop ist eine Pflanze. Und nach dem Gesetz des Mose werden Aussätzige mit Hyssop gereinigt, damit sie wieder unter den Menschen leben können. Aussatz war ja eine ansteckende, oder ist es auch immer noch, eine ansteckende Hautkrankheit. Wer sie hatte, musste sich von den Gesunden fernhalten. Wollte er rein werden, ging er zum Priester. Der hat Hyssop genommen, ins Blut eines Vogels getaucht und ihn damit besprengt. Das war Teil einer Zeremonie, die diesen Aussätzigen dann reinigen sollte. Und David sieht seine Sünde, er sieht, dass er wie ein Aussätziger ist, der vom Volk Gottes getrennt ist. David demütigt sich. Der König ist plötzlich nur noch ein Sünder, der um Erbarmen fleht. Er will wieder zum Volk Gottes zurück. Er möchte nicht mehr wie ein Aussätziger sein durch seine Schuld. Er möchte bei Gott sein. Er möchte, dass Gott ihn von dieser schweren Schuld befreit. Und er sagt diesen Satz, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. David ist ganz und gar zerschlagen. Nachdem der Prophet Nathan ihm alles gesagt hat, auch nachdem Nathan ihm dann zugesagt hat, dass Gott ihm vergeben hat, David ist immer noch am Boden und hat ein zerschlagenes Herz. Denn Vergebung für ihn ja, aber, es gibt ein großes Aber. Nathan sagt in Vers 14, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und das wirft David buchstäblich zu Boden. Er fastet und betet, er liegt nachts auf der kalten Erde vor Gott, weil er um das Leben seines Sohnes fleht. Das ist ein Mann mit einem wirklich zerschlagenen Herz. Tiefer kann er nicht mehr fallen. Er fleht Gott um das Leben seines Sohnes. David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Nicht, weil er keine Sünde täte. Das haben wir gesehen, ganz und gar nicht. Wir sehen, er wird sogar zum Mörder. Aber er bereut seine Schuld. Und zwar von Herzen. Er bereut sie von Herzen. Er wirft sich vor Gott zu Boden. Als sein Sohn dann stirbt, wird David nicht bitter und er sagt sich auch von Gott nicht los nach dem Motto, wie konntest du das denn jetzt zulassen? Dieses Kind sterben lassen, sagt er nicht. Sondern er geht sofort, nachdem er vom Tod seines Sohnes erfahren hat, in den Tempel, um mit Gott zu sprechen. Was er Gott gesagt hat, wissen wir nicht. Es steht nur, er ging in den Tempel, um anzubeten. Ich glaube, es gehört viel dazu, in einer solchen Situation nicht das Vertrauen in Gott zu verlieren und ihn anzuklagen. Das ist schwer, aber David bleibt bei Gott und er bleibt demütig. Deshalb ist er ein Mann nach Gottes Herzen. Und Gott sieht sein zerschlagenes und geängstetes Herz. Als David wieder zu Bathseba eingeht, so heißt es hier im Text, also wieder mit ihr schläft, wird Bathseba erneut schwanger und Salomo kommt zur Welt. Der Prophet Nathan, der David so viele Unglücksnachrichten sagen musste, kümmert sich jetzt persönlich um den jungen Prinzen Salomo und nennt ihn Jedidja, Geliebter des Herrn. Und Salomo wird später Davids Erbe. Neuer König, der weiseste Mann, der wohl jemals auf der Erde gelebt hat. Jedidja, sein anderer Name, Geliebter des Herrn. Also ein gutes Ende für David und Bathseba dann doch noch. Sie dürfen zusammenbleiben als Mann und Frau, trotz des Ehebruchs, den sie begangen haben und trotz des Mordes. Und ihr zweiter Sohn wird später sogar König. Ein Geliebter des Herrn wird dieser Sohn. Und er wird sogar Vorfahr von Jesus Christus. Dieses Ehepaar, das unter so schlimmen Umständen zusammengekommen ist, wird Teil der Segenslinie der Familie, die unseren Herrn und Erlöser hervorbringen darf. Trotzdem, der erste Sohn von David muss sterben. Und da habe ich mich gefragt, bestraft mich Gott denn trotzdem, selbst wenn ich ein zerschlagenes und geängstetes Herz habe, wenn ich Gott meine Sünden bekenne, bestraft er mich dann aber trotzdem, weil es sein muss? Dieser Gedanke ist sehr menschlich, aber er lässt mir persönlich keine Ruhe und da bin ich auch ganz ehrlich. Und dafür, um diese Frage zu beantworten, ist Gott mir trotzdem gnädig, vergibt er mir wirklich die Schuld und bestraft mich nicht. Da habe ich ins Neue Testament geschaut. Wie geht der Nachkomme Davids, Jesus, mit Sünden um? Das ist jetzt die Frage. Und das ist auch entscheidend für jeden Menschen. Was sagt Gottes Sohn zu denen, die ein zerschlagenes Herz haben? Was sagt Gott in Menschengestalt zu uns über ein zerschlagenes Herz? Die erste Stelle, die mir da einfällt, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, ab Vers 10. Lukas 18, ab Vers 10. Jesus erzählt eine Geschichte. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch nicht die Augen aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit. Ich finde das eindrucksvoll. Der Sünder steht da und wagt es nicht einmal zum Himmel, also in Richtung Gottes zu schauen, sondern schlägt sich an die Brust. Und das ist eine Geste der größten Demut. Er hat ein zerschlagenes Herz. Da ist kein Stolz mehr in ihm. Wer sich so an die Brust schlägt und einfach nur sagt, der Herr sei mir Sünder gnädig, der hat nichts mehr zu bringen. Der weiß, da ist nichts mehr. Da ist kein Stolz. Nur noch Reue. Und Jesus spricht ihn frei von aller Schuld. Dabei ist er ein Zöllner, der wahrscheinlich viele Menschen betrogen hat, viel zu viel Geld ihnen abgeknöpft hat. Aber Jesus spricht ihn gerecht. Er geht gerechtfertigt nach Hause. Sagt Jesus. Er ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Reingewaschen heißt das, freigesprochen. Und dann gibt es noch eine Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 8, die ich hier sehr wichtig finde. Ich werde sie nur zusammenfassen. Eine Ehebrecherin soll gesteinigt werden. Nach dem Gesetz des Mose ist das die Strafe für ihre Sünde. Wir haben ja gerade gehört, auf Ehebruch steht der Tod und das wurde durch die Steinigung vollzogen. Und das wäre auch Bathsebas und Davids Strafe gewesen. Aber was sagt Jesus zu den Menschen, die diese Frau steinigen wollen? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ein sehr bekannter Vers. Und zu der Ehebrecherin sagt er: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Eine Ehebrecherin, David, war auch ein Ehebrecher. Aber Jesus verdammt sie nicht, sondern er lässt sie gehen. Er sieht nicht über ihre Sünde hinweg, sondern er befiehlt ihr, nicht nochmal zu sündigen. Also Schluss mit dem Ehebruch, ein für alle Mal. Das sagt Jesus. Aber ich glaube, auch diese Frau hatte ein geängstetes und zerschlagenes Herz. Kein Wunder, denn sie sollte ja gesteinigt werden. In dieser Situation hätte ich, glaube ich, auch ein geängstetes und zerschlagenes Herz. Sie liegt am Boden, aber Jesus richtet sie auf. Er schickt sie zurück ins Leben, so wie er David gesagt hat, dass er weiterleben darf, trotz seiner schweren Schuld. Dass das Todesurteil für ihn nicht gilt. Dass er begnadigt ist. So begnadigt Jesus auch diese Frau. Keine Strafe. Von einer Strafe ist ja nicht die Rede. Jesus lässt sie gehen. Genau wie der Sünder im Tempel nicht bestraft, sondern begnadigt wird. Die Gnade Jesu ist das Entscheidende. Hier stirbt niemand. Jesus schenkt volle Vergebung. Das sehen wir hier. Mich trösten diese Stellen. Und es gibt noch weitere Berichte, wie Jesus mit Sündern umgeht. Zum Beispiel mit Mördern. Wie David. Als Jesus gekreuzigt wurde, werden zwei Männer mit ihm zusammen hingerichtet. Einer hängt links, der andere rechts von ihm auf Golgatha. Im Matthäusevangelium steht, dass diese Menschen, die mit hingerichtet wurden, Räuber waren. Die Kreuzigung war die Höchststrafe für Verbrecher im Römischen Reich. Sie galt für absolute Schwerverbrecher, nicht für einfache Diebe. Diese Räuber werden also ihre Opfer nicht nur ausgeraubt, sondern wahrscheinlich auch einige von ihnen ermordet haben. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, da erzählt Jesus selbst von Räubern, die ihr Opfer halbtot geschlagen und nackt und hilflos im Staub haben liegen lassen. Das sind also grausame Menschen, diese Räuber. Und mit solchen Menschen wird Jesus jetzt zusammen sterben. Im Lukas-Evangelium steht im Kapitel 23 ab Vers 39. Lukas 23, 39. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn, also Jesus, und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und da sprach Jesus: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus vergibt auch diesen Mörder. Der einsieht, dass er ein Sünder ist, der sich demütigt, der ein zerschlagenes Herz hat und noch viel mehr. Er vergibt sogar den Menschen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, die ihn umbringen und die nicht Buße getan haben darüber, wie dieser Mörder. Zu diesen Menschen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, die noch nicht Buße getan haben, die noch nicht eingesehen haben, dass sie Sünder sind, ganz und gar nicht, zu denen sagt, oder für die betet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er vergibt Mördern, die ihre Schuld überhaupt nicht einsehen. Wer sogar seinen Mördern vergibt, warum sollte der auch mir nicht vergeben? Warum sollte der uns nicht vergeben? Dir und dir und dir und dir da oben. Meine Antwort: Jesus vergibt auch mir und dir, wenn wir zu ihm kommen und sagen: Herr, sei mir Sünde gnädig. Ja, also das, was wir Menschen an uns entdecken, ist oft richtig übel. Wir wollen darüber lieber nicht sprechen. Doch wir brauchen uns nicht vor Gott zu fürchten. Wir dürfen zu ihm kommen und ihm unsere ganze Schuld bringen, ihm ganz persönlich. Wir können zu ihm kommen im Gebet und ihm sagen: Herr, sei mir Sünder gnädig. Mehr braucht es gar nicht. Und Gott sieht. Wenn wir es ernst meinen, dann sieht er das. Dass wir nicht stolz auf unsere Sünden sind, sondern uns schämen, dann sieht er das. Wir müssen nicht viele Worte machen. Wir müssen ihn nicht zutexten. Ich weiß, dass es Christen gibt, die nicht wissen, ob Gott ihnen wirklich vergibt. Denn sie wissen, dass sie viele Sünden begangen haben. Sie machen sich selbst regelrecht fertig, weil sie sagen: Ich habe in meinem Leben so viel Böses getan, ich weiß nicht, ob Gott mich erlöst und ob ich nach meinem Tod zu ihm kommen darf. Ich habe doch noch so viel zu bekennen. Ich kann euch sagen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Gott euch vergibt, er sieht, dass er eure Sünden bereut, dass ihr eure Sünden bereut. Ihr müsst keine Bußrituale machen. Ihr müsst euch auch nicht vor die Gemeinde stellen und jede einzelne Sünde bekennen, öffentlich, damit Gott euch vergibt. Die Menschen, denen Gott vergeben hat, das war David, der Zöllner im Tempel, die Ehebrecherin, der Mörder am Kreuz, denen allen hat er ins Herz geschaut und ihre Reue gesehen. Der Mörder am Kreuz hat Jesus nicht seine Sünden aufgezählt. Er hat ihm das nicht alles haarklein erzählt, was er alles Schlimmes gemacht hat. Er hat einfach nur gesagt: Denke an mich, wenn du ins Paradies kommst. Der Zöllner hat nicht seine einzelnen Sünden aufgezählt. Er hätte viel bekennen müssen. Hat er nicht. Er hat einfach nur gesagt: Herr, sei mir Sünder gnädig. Mehr nicht. Und Gott schaute in sein Herz. Gott sieht viel mehr. Er kennt uns mehr, als ich mich kenne. Er weiß doch, wie es mir geht. Er weiß, wie es um mich steht. Wahrscheinlich habe ich in meinem Leben Sünden begangen, die mir jetzt gar nicht einfallen, die mir nicht bewusst sind, die ich Gott also auch noch gar nicht bekannt habe. Aber ich bin überzeugt, Gott wird mir trotzdem vergeben und mich zu sich ins Himmelreich lassen, wenn ich sterbe. Nicht, weil meine Sünden nicht schlimm wären. Jede Sünde ist schlimm. Und jede Sünde ist es wert, sie nie wieder zu begehen. Das muss ganz klar gesagt werden. Aber Gott schaut in unser Herz. Und wenn wir glauben, dass Jesus unser Herr und Retter ist, dass er für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist, dass wir ihn brauchen, weil wir ohne ihn nicht leben können, dann wird er diesen Glauben sehen und sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Das sagt Jesus mehrmals in den Evangelien zu den Menschen, die vor ihm stehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Noch einmal, Gott sieht in unser zerschlagenes Herz. Wir müssen für unsere Erlösung nichts tun. Er hat bereits alles getan. Denkt ihr denn, Jesus ist ans Kreuz gegangen, er hätte das alles auf sich genommen, diesen grausamen Tod, wenn er dann sagen muss, ja, aber diese Sünde von dir, nein, die nicht, ach, das auch nicht. Oh, du musst erst haarklein alles sagen, sonst kann ich dir nicht vergeben. Nein, weg damit, Blödsinn. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Ein für alle Mal, es ist vollbracht. Er hat es vollbracht, er hat die Sünden weggeschwemmt. Und wenn er sieht, dass wir ein zerschlagenes Herz haben, dass wir voller Reue sind, dann wird er uns vergeben und dann wird er uns zu sich holen. Wenn wir glauben, dass er unser Herr und Retter ist und wir uns unter seine Führung stellen, dann wird er uns zu sich holen, wenn wir sterben. Dann brauchen wir keine Angst, nie wieder Angst vorm Tod zu haben, weil wir wissen, er persönlich wird uns rufen. Er wird sagen, Jens, er wird sagen, Simon, Lydia oder wie auch immer ihr alle heißt, er wird sagen, kommt, ich habe euch erwartet. Jesu Gnade ist größer, als wir denken. Viel größer. Sünden sind Sünden, aber Gottes Gnade ist größer als unsere Schuld. Wir dürfen immer zu ihm kommen, immer. Seine Liebe zu uns ist so groß, dass er sogar Mördern vergibt. Und dann wird er uns auch vergeben. Da können wir sicher sein. Amen.